Also ich hatte eine schöne große Auswahl heute, Lukas.
Ja, ich weiß, ich habe deine Auswahl gesehen.
Du hast ja aber zumindest heute, oder zumindest die Zuhörer bekommen heute aber nur einen kleinen Teil von meiner Auswahl.
Ja, wobei man sagen muss, so wirklich die super Highlights sind da jetzt nicht unbedingt dabei. Also es sind schon sehr viele gute Anime, aber wir haben jetzt, also ich habe zumindest das Gefühl, wir haben nicht so ein Anime of the Year Contender, ah, vielleicht so eins oder zwei, aber die werden heute auf jeden Fall auch angesprochen werden. Also man verpasst, glaube ich, nicht die krassesten Sachen.
Genau, denn die Frühlingsseason 2026 hat angefangen. Mit dem Winter hat 2026 ja schon hart vorgelegt. Und da würde ich jetzt einfach sagen, im Vergleich zum Frühling war das sehr top-heavy. Das heißt, wir haben halt super viele Serien, ich glaube 8 bis 10 Stück, die irgendwie über 8,2 oder sowas waren. Und da waren halt richtig geile Titel dabei. Dieses Mal gibt es weniger so in dieser Richtung, aber eine recht breite Auswahl. Auch wenn es viele Romance-Titel diese Season gibt. Und das
Das,
fand ich auf jeden
man
Fall
merkt schon,
so,
warum ich nicht so viele Titel habe, diese
ja,
Season.
so interessant, dass ich dann doch mich breit gefächert ausgewählt habe. Und ich fand auch ganz lustig einfach diese Season, als ich so gemerkt habe, schon so durchgeschaut habe, da sind echt viele Manga-Adaptionen, die ich teilweise gelesen habe. Wie ich so ein bisschen mal angefangen habe oder wie auch immer. Das heißt, da ist auf jeden Fall auch ein bisschen was dabei, wo ich denke, okay, kommt das so von der Phase hin, wo ich einfach mal so ein bisschen mich in alles Mögliche mal reingelesen habe oder Sachen gesucht habe oder ist es einfach nur Zufall? Kann aber auch einfach am Romance liegen, dass super viel Romance ist und darum ich auch super viel Romance mal gelesen habe oder so, weiß ich nicht. Ja, darum, für mich war die Wahl ein bisschen schwieriger. Ich habe dir ja auch erstmal die Wahl gelassen, weil ich dachte, du hast ein bisschen weniger Titel. Dann schaue ich mal, was der Lukas nehmen möchte und dann versuche ich mich mal drumherum zu orientieren.
Jürgen hat mir so eine Liste an Titeln gegeben, die länger ist als meine Anime-List für diese Season und hat gemeint, also das sind die Sachen, die mich interessieren würden.
Ja, und ich
Such
dachte,
dir mal was davon aus.
nicht davon, ich dachte einfach, dass du ein bisschen orientieren kannst, wenn du sagst, so, okay, ihm gefällt das da und das da und das da, dann nehme ich vielleicht dann doch eher das oder sowas, weil ich schon dachte, ja, okay, wenn ich jetzt einfach deinen einzigen Titel nehme und dann so denkst, okay, dann nehme ich jetzt doch. Obwohl ich auch sagen muss, letzte Season hattest du Sentence to be a Hero mit drin. Also bist ja auch immer für eine Überraschung gut, Lukas.
Ja, das war aber, glaube ich, eher, weil das ziemlich gut aussah. Nein, ich meine, im Endeffekt war das auch eine feine. Warum muss ich mich eigentlich dafür rechtfertigen? Das war
Richtig.
voll die feine Isekai-Adaption. Beziehungsweise nicht Isekai-Fantasy-Adaption. Sorry. Es war voll die feine Fantasy-Adaption. Und da werde ich hier so fertig gemacht für.
Also es war ja schon vielleicht ein Isekai. Wir wissen es ja nicht. Also es kamen ja Leute von einer anderen Welt so ein bisschen.
Ja,
Aber
fair.
wir wissen nicht, ob unsere Welt oder so. Aber gut, für die Zuhörer draußen, die vielleicht auch neu dabei sind, also wir haben mal so ein bisschen unsere Seasonal-Folgen umgekrempelt gehabt, unter anderem auch je nach Zeit etc. ist halt immer ein bisschen schwierig mit Schnitt, also überhaupt Anime-Serien schauen und sowas. Darum haben wir so ein bisschen Kategorien, für mich, für dich. Für euch
Das machen wir
jeweils.
aber, glaube ich, mittlerweile auch schon seit fast einem Jahr, oder?
Ja, aber kann man ja trotzdem wiederholen, wenn man jetzt einfach so sagt, okay, für mich habe ich das, für dich, okay, wieso sagen die das? Darum dachte ich, okay, kann man das ja noch mal gut anbringen. Gerade bei so einer großen Auswahl, weshalb wir jetzt irgendwie diese 6 Titel wie auch immer gewählt haben. Und da ist natürlich auch immer die Frage, okay, was nimmt man für mich, für dich, für euch? Wie interpretiert man das Ganze? Weil ich ja schon erwähnt hatte, ein bisschen Schwierigkeiten hatte, so, okay, nehme ich das für mich? Ist das was für Lukas? Soll ich das eher für Lukas nehmen? Und bis gestern hatte ich noch nicht so ganz gewusst, was ich als jetzt dann für mich Titel nehme. Ich hatte noch einen anderen überlegt für mich. Den habe ich ja dann jetzt ein bisschen umgeordnet und so weiter. Aber jetzt heute bin ich ganz zufrieden mit meiner Auswahl. Kann ich jetzt auch so sagen, nachdem ich es auch komplett aufgeholt habe, mir hatten noch 2 Folgen zu dem Zeitpunkt gefehlt, als ich so überlegt habe, vielleicht der, mal gucken. Und zwar mein für mich Titel ist heute Butan Kamina Fully Blossoms When Drunk. Hast du davon schon irgendwas gesehen gehabt jetzt, Lukas?
Ich habe die erste halbe Folge gesehen und gedacht, okay, ja, das ist nichts für mich.
Okay.
Und ich muss auch sagen, es wundert mich, dass das was für dich ist, Weil du trinkst weder Alkohol, noch bist du Juri.
Ich bin nicht Juri. Das ist auch sehr gut. Aber ich bin Juri-Fan. Das ist natürlich einer der Punkte, weshalb ich für mich gewählt habe. Aber du hast schon einen guten Punkt angesprochen. Ich habe diesen Titel trotz dessen für mich gewählt, dass es viel um Alkohol geht. Denn wie man es schon ein bisschen lesen kann, Fully Blossoms When Drunk, also es hat irgendwas mit Betrunkensein zu tun. So grob würde ich es bezeichnen als Yuri Romance Schrägstrich Cute Girls Doing Cute Things Slice of Life Comedy mit halt dann dem Thing, was sie machen, ist Alkohol.
Alkohol, Cute Thing.
Ist aber auch recht chillig. Aber der Yuri-Aspekt ist nur ein Aspekt. Im Vorfeld hatte ich den mal so ein bisschen gesehen. Ich hatte, keine Ahnung, mal so ein paar von den Visuals gesehen, die einen ganz anderen Artstyle hatten. Als dann die erste Folge rauskam, hat die erstmal bei Mali irgendwie bei, ich glaube, 6.9 oder 6.8 gestartet oder sowas. Ich habe auch mal einen Clip gesehen, da dachte ich vom Artstyle, okay, ist was ganz anderes. Na, mal gucken, ich habe ja schon so viele Titel, schaue ich mal. Und dann habe ich so ein bisschen was gehört, ich weiß nicht mehr ganz was, dann habe ich es doch noch eine Chance gegeben. Und jetzt muss ich sagen, ein großer Aspekt der Serie, weshalb ich das als für mich genommen habe, ist als Animationsfan. Denn huiuiui, das hatte ich jetzt nicht so erwartet, was da so auf einen zukommt. Erstmal ganz interessant, das Studio. Studio Soyne hatte ich vorher nie gehört. Lag auch daran, die sind recht neu. Und die hatten, im Sommer war das dann, glaube ich, Mono gemacht.
Mhm. Was du ja auch sehr mochtest.
Genau.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Richtig. Auch Cute Girls Doing Cute Things, wo ich dann auch die Animation damals ja sehr gelobt hatte. Und jetzt hatte ich dann noch gehört, okay, weil es kommt ja nicht immer aufs Studio großartig an, die Starlist, da sind anscheinend sehr viele dabei von Yamano Susume oder auf Englisch Encouragement of Climb. Das ist so eine teilweise Short-Anime-Serie gewesen. Ich glaube, es gibt 4 Staffeln. Hat man vielleicht schon mal irgendwie gehört oder gesehen oder ähnliches. Die so ein bisschen experimenteller war. Ist auch Cute Girls Doing Cute Things Anime. Aber da war auf jeden Fall auch schon, dass irgendwie verschiedene Staff-Leute, Director und so weiter sich ausprobieren konnten. Und viele davon sind jetzt hier auch dabei. Denn unter anderem der Autor des Originalmanga von Botan Kamina, Fully Blossoms When Drunk, war damals auch Animator bei irgendeiner Yamano Susume Staffel oder 2 Staffeln oder sowas. Ich glaube 3 und 4, ich bin mir nicht mehr sicher. Kann auch schon ersten 2 gewesen sein oder sowas. Das heißt, da haben sich auch wieder so ein bisschen vielleicht Freunde getroffen zusammen. Und so wie ich verstanden habe, hat jetzt auch bis jetzt jede Folge einen anderen Director gehabt. Und das sieht man auch. Also speziell die 3. Folge, weil ich ihn gleich erwähnen werde. Was dann zumindest das Ganze auch noch ein bisschen interessanter einfach macht, so was einen erwartet in den unterschiedlichen Folgen. Erste war noch ganz normaler, die erste und zweite hätte ich jetzt nicht so krass gesehen, dass die unterschiedliche Director haben, aber gerade speziell die 3., aber auch die 4. hat man es dann schon wieder ein bisschen gemerkt. Und deswegen bin ich auch dran geblieben, weil worum es grob geht, ist ein weiterer Punkt, weshalb ich den auch sehr gerne mag. Es ist ein Universitätssetting. Es ist kein Highschool-Setting, kann man mit den betrunkenen Leuten schon ein bisschen sich denken, dass es Minderjährige nicht trinken dürfen, was auch ganz lustig ist bei unserem Hauptcharakter, denn sie ist im ersten Jahr Universität, aber 20 Jahre, was extra erwähnt wird, weil man darf ja erst ab 20 Jahren in Japan trinken und sie dadurch auch sagen muss, ja, ich habe ein Jahr wiederholt, weil sonst würde es nicht funktionieren, sonst ist man halt 18 oder 19. Sie studiert anscheinend Mechanical Engineering oder sowas. Okay,
kam jetzt auch nicht so wichtig zu sein für die Handlung.
Also wurde halt mal erwähnt, fand ich halt ganz cool einfach, weil es so ein bisschen Realismus reingebracht hat, dass die jetzt halt auch mal was wirklich, man hört, was die studieren und was die machen. Und es steigt damit ein, weil sie in einem Sharehouse lebt, dass sie gerade irgendwie mit ihren 4 Mitbewohnerinnen, sind die gerade kurz mal unterwegs, und eine der Mitbewohnerinnen, Ibuki, hat sich so ein bisschen abgekapselt. Sie ist auch ein bisschen älter, ich glaube 1 oder 2 Jahre wahrscheinlich dann. Und trinkt gerade irgendwo an einem Fest kurz alleine ihren Highball. Und Botan sieht es halt, wie sie auch schön diesen Highball trinkt. Und denkt sich so, boah, das sieht ja toll aus, kann ich davon auch was trinken? Wo man auch erfährt, dass dann ihr erstes alkoholisches Getränk ist. Und dann kriegt man so ein bisschen die Beziehung mit, okay, Ibuki trinkt halt gerne nur alleine, weil sie irgendwie so ein bisschen komplex hat. Einmal, weil sie immer Schluck aufbekommt von Alkohol oder zumindest, wenn Kohlensäure mit im Spiel ist. Aber auch, weil sie mal so eine schlechte Erfahrung hat in einem Universitätssetting, dass da irgendwie so gesagt wird, okay, wie trinkst du denn oder irgendwie sowas. Und dann Botan so ein bisschen ihre Trickpartnerin wird, wo dann auch so die Yuri-Vibes reinkommen. Denn wenn Botan halt ein bisschen angetrunken ist oder selbst da nur kurz mal einen Schluck getrunken hat oder sowas, dann ist anscheinend auch im japanischen Originaltitel halt so ein bisschen der Wortwitz, kommen ihre Yuri-Vibes raus. Also in der ersten Folge gab es halt so die eine Szene, die dann oft gemimt wurde oder halt geteilt wurde, dass sie irgendwie so sagt, sie schlägt erst mit der Zunge, weil geht vom Gespräch ja so aus, dass irgendwas mit, wie man schmecken kann, bla bla. Also sie schlägt ihre Zunge und sagt dann zu Ibuki, ich würde gerne deine Zunge haben, während sie so ganz mit schwülem Blick verführerisch sie so anguckt. Und das zieht sich halt die ganze Zeit so ein bisschen durch. Und ich hoffe einfach, bin ich ganz ehrlich, weil es schon echt ein bisschen stärker ist als sonst, dass es nicht nur Bait ist, dass man wirklich ein bisschen was bekommt. Weil es gibt ganz viel Gesichtrot werden von Ibuki. Und auch so wirkt es so ein bisschen alles, okay, wir haben auch vielleicht so ein lesbisches Love-Triangle. Und echt, Japan, ich kann es einfach nicht mehr haben, dass sie einfach sowas macht und dann nicht irgendwas Romantisches draus macht. Weil in der letzten Folge, Episode 4, sind die auch irgendwie so an einem Schrein, wo es dann so eine Opfergabe oder so Zettel gibt, mit wo man seine schicksalshafte ewige Beziehung draufschreibt oder sowas, was eigentlich eher so Partner-Verkupplung-Zeugs ist. Und wie das alles geframed wird und so weiter. Das ist nicht platonisch, Lukas. Es darf es nicht sein. Ja. Und also der Gag ist auf jeden Fall ganz gut. Für mich hat aber in der ersten Folge mich so ein bisschen reingezogen, dass einfach dieses Setting, weil sie jetzt halt in der Universität sind, als auch, ich weiß nicht, woran es liegt, dass der Alkohol das Ganze nochmal auf den Boden bringt. Also du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, als ich bei Ocean Waves damals in der Ghibli-Folge gesagt habe, dass ich diese eine Szene so toll fand, als sich einfach die Jugendlichen kurz darüber unterhalten haben, ob sie schon mal Alkohol getrunken haben oder sowas.
Mhm.
Und irgendwie, dass hier halt normal Alkohol getrunken wird, so ein bisschen, in Anführungsstrichen. Auch halt jede Folge viel, also die arme Buttern wurde jetzt zur Alkohol gerannt, so ein bisschen. Aber halt so ganz normal in der Runde, wie man halt vielleicht mal genussvoll oder sowas Alkohol trinkt, hat den Ganzen so ein bisschen Realismus gegeben, was ich ganz, ganz nett fand. Und das OP ist absolut großartig. Das ED erzählt eigene Geschichten der Charaktere, die richtig stark sind. Also das sind einfach nur ein paar Bilder, die ineinander gezeigt werden mit einem tollen Artstyle. Aber da waren halt echt so zwei, drei dabei. Was mir am meisten wehgetan hat, die eine Senpai, die raucht. Und dann sieht man in der Geschichte, dass sie eigentlich schon als Kind gehasst hat, dass ihr Vater raucht. Dass sie auch irgendwie ihrem, sage ich mal, Yankee-Senpai hat sie auch mal so die Zigarette aus der Hand gerissen, wo sie dann auch an der Hand irgendwie sich verbrannt hat und keine Ahnung was. Und am Schluss hat sie jetzt angefangen zu rauchen, was mir ein bisschen wehgetan hat. Aber echt, es ist wirklich so richtig chillig, entspannt, cute girls doing cute things mit ein bisschen Romanzenzeug dabei. Und es sieht halt echt richtig gut aus. Episode 3 fällt halt noch so ein bisschen raus, weil die echt experimentell ist. Also da werden die meisten erstmal sagen, okay, was ist das? Also da ist der Stil so ein bisschen krackliger, wobbliger. Mal gibt's ungewünschte Standbilder oder auch irgendwie werden echte Elemente mit reingeschnitten. Gab auch so eine Sequenz, wo halt so grobe Key-Animation mit Malstiften groß ausgemalt war. Aber so war das auf jeden Fall auch ganz nett. Aber sonst echt einfach von der Animation sind halt oft so Szenen, wo sie einfach flexen. Also zum Beispiel in Episode 4 gab es so einen Kupferbecher, wo sie sich den halt so anschaut und dann Spiegelung mit Reflexion und der Verzerrung davon. Richtig stark. Und ich habe, glaube ich, jetzt auch noch in Trello kurz einfach von Episode 4 so zwei Wide Shots. Also Episode 4 hat halt richtig viele interessante Shots aus echt interessanten Winkeln, aber auch diese zwei richtig schön aussehenden Wide Shots. Und darum bin ich echt einfach gespannt, was da auf einen zukommt. Ich finde halt einfach die Gags, die Yuri-Gags ganz nett, gefallen mir. Animation ist super, ein gutes Setting, Charaktere sind nett und süß. Also ich war ein bisschen überrascht und ich habe richtig Bock, mir den komplett anzugucken.
Ich glaube, das ist nämlich tatsächlich sogar genau mein Problem damit. Also nicht Yuri oder so, sondern diese Yuri-Gags. Ich fand in der ersten Folge schon die erste Situation schon so ein bisschen cringe. Für mich landen die Gags dann auch nicht so. Mhm. Außerdem so ein paar Sachen, die du jetzt erwähnt hast, wo ich denke, okay, so wie die das sagen, gerade das, was du gesagt hast mit, wie war das nochmal, sie hat da schon schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie trinkt in Gesellschaft von anderen Leuten. Bei so Sachen denke ich mir dann häufig, ist das eine Metapher, ist das wirklich so, weil was damit zu tun haben könnte, ist natürlich dann auch alles ein bisschen, ja, morbider, weil, sorry, es hört niemand auf, in Gesellschaft zu trinken, weil man Schluck aufbekommt, so. Ja, also das ist mir dann ein bisschen zu, ja, es schafft diese Balance nicht. Die Witze landen für mich nicht, die Yuri sehen, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ja, und Alkohol als Thema ist vielleicht auch ein bisschen nicht so meins.
Ja, also gerade sowohl Alkohol als auch danach das Rauchen. Also das Rauchen wird ja auch kommentiert, dass sie irgendwie cool aussieht wie eine Schauspielerin. Und dann denke ich mir auch so, gerade auch, dass sie von Hasser zu Raucherin wird. Also da hat Big Tobacco auf jeden Fall viel Geld gezahlt.
Ja.
So ein bisschen. Ja, und auch so das Alkohol-Ding. Sehe ich mal drüber hinweg, finde ich jetzt auch eher so, hätte ich in anderer Weise besser gefunden, wenn man das dann so nicht in den Vordergrund stellt, aber ist nun mal so. Ein paar ganz interessante Sachen kommen dann so rein, keine Ahnung, sie hat dann irgendwie so, gibt da so eine Boutique, wo sie reingehen, die dann gleichzeitig ein Izakaya ist oder sowas, was ich einfach so vom Konzept her ganz gut finde und was auch so kommentiert wird natürlich, wenn man den Leuten auch ein bisschen was zu trinken gibt, sind die eher auch dafür, da Geld auszugeben für Kleidung oder ähnliches. Aber ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Animationsmäßig wird es halt wahrscheinlich so eines der interessanten Highlights für mich, diese Season. Und bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich den angefangen habe. Und das ist so ein Titel, der zeigt auf jeden Fall gut die Breite, glaube ich, der Season.
Mhm.
Ja.
Gut, dann mit meinem für mich Titel, wo ich wusste, okay, da warte ich, bis ein paar Folgen draußen sind, schaue es mir dann am Stück an, weil ich weiß, das ist so eigentlich genau mein Ding. Und zwar Nippon Sangoku. Genau. Es geht so ein bisschen darum, wir sind in einem Japan in der Zukunft. Die Welt hat ja ein katastrophales Ereignis erfahren. Es gab Krieg, Atomkrieg. Die Menschen in Japan haben sich dann gegen Flüchtlinge gewehrt, etc. etc. Was letztendlich dazu geführt hat, dass wir ungefähr im technologischen Stil der, was war das, welche Periode, Julian?
Das Meiji? Ich weiß auch
nicht. Meiji-Periode, genau, angekommen sind. Aber natürlich noch so ein paar moderne Sachen ihre Einflüsse zeigen. Und dort haben wir jetzt im Prinzip drei Reiche. Kennt man ja auch aus der chinesischen Geschichte. Aber hier sind dann eben auch drei Reiche. Die Yamato in der Mitte, wo unsere Handlung bis jetzt auch hauptsächlich spielt. Dann jeweils ein Reich im Norden und eins im Süden. Die Geschichte geht los, als die Steuereintreiber von dem Innenminister von Yamato ein bisschen ihre Zuständigkeit ausweiten, um nicht zu sagen, ja, die Leute bedrohen, erpressen und ausnehmen und die Frau von unserem Hauptcharakter dazwischen geht. Also tatsächlich auch schon mal interessant, dass unsere Hauptfigur verheiratet ist, beziehungsweise an der Stelle kann man vielleicht auch schon sagen, war, weil natürlich, wenn du bei so einem korrupten Regime dann dazwischen gehst, geht es nicht unbedingt gut für dich aus, gerade in so einem, ja, eher gesetzlosen Kontext. Das motiviert aber natürlich unseren Hauptcharakter, sein Wissen und seine Taktiken dem, ja, Yamato zur Verfügung zu stellen, also diesem Reich zur Verfügung zu stellen, um eben dann einen korrupten Innenminister zum Beispiel stürzen zu können, Japan wieder vereinigen zu können und eben dafür zu sorgen, dass so Dinge nicht mehr passieren. Das ist so ein bisschen der Kickoff nach der ersten Folge. Er zieht dann auch los nach Osaka, trifft dort auf Asama, der so ein bisschen die körperliche Komponente dann ist zu der taktischen Komponente und natürlich gut kämpfen kann. Zusammen gehen sie dann natürlich zur Prüfung der, wie heißen sie, Grenzarmee, keine Ahnung. Genau. Man merkt, ich bin mit diesem Zusammenfassen nicht so fit wie Julian, aber ich glaube, ich habe euch genug Kontext gegeben, um sagen zu können, das ist so eine großartige Show. Die politischen Verstrickungen sind ziemlich gut und ich glaube, wir haben auch so ein paar Twists, die noch auf uns zukommen, die dann sehr interessant sind, weil wir merken schon, der Kommandant von den Grenzern ist eher gegen den aktuell herrschenden Innenminister, der so ein bisschen den Kaiser unter seiner Fuchtel hat, also Kaiser in dem Sinne von Kaiser von Yamato, nicht von irgendwie diesem Gesamtkonstrukt. Wir sehen, im Norden gibt es eine Rebellion, die jetzt zu einer Diktatur führt. Da macht die Serie auch keinen Hehl draus, dass das sein wird, was passiert. Und auch dort die Charaktere, die wir gesehen haben, finde ich im Moment sehr interessant. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das geht.
Ja, die Serie hat halt echt einfach alles. Also hast du schon gesagt, einfach Setting ist halt cool, große politische Intrige, die einzelnen Charaktere sind echt interessant. Wir haben ja noch nicht erwähnt, Character Design, Artstyle, Direction ist halt einfach 1A, also richtig, richtig stark. Dialoge sind toll geschrieben und hat halt auch so ein bisschen, was ich bezeichnen würde, als so Golden Kamuy-Komik auch noch mit rein. Das heißt, dass da so ein bisschen weirdes Zeug passiert, gerade schon, wenn einfach, du hast es schon erwähnt, den ersten Sekretär, Innenminister, der halt dann immer mit seinem Idol-Star Handbewegungen und so weiter immer reingeht, hier tötet sie in 5 Sekunden und so weiter. Aber also wirklich, Art Style Direction ist halt wirklich, oh, das ist so scheiße gut. Also es sieht richtig, richtig gut aus. Gerade für auch die brutalen Szenen und so weiter, wie das da gemacht wird und sowas. Also ich war überrascht. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es so krass auf dem Schirm hatte oder so.
Ich hatte es auf jeden Fall nicht so sehr auf dem Schirm. Ich wusste, dass das was ist, was mich interessiert. Und dass ich da reinschauen werde. Aber ich hatte es nicht als etwas auf dem Schirm, wo ich dachte, okay, das wird meine große Serie dieses Jahr.
Ja, Ateru finde ich halt als Charakter echt toll. Also, dass er ja so ein bisschen Straight Man Weirdo leicht ist, aber halt durch das Wissen sich angeeignet hat. Darum auch Yoshitsune finde ich eigentlich auch ganz gut so als sein Gegenpol, dass sie jetzt zusammen sind. Größter Kritikpunkt muss ich sagen, ist schon Saki, weil ich sie gerne weiter einfach gehabt hätte.
Also seine Frau.
Als sie halt einfach sich kurz drauf aufgeregt hat, als halt, wie gesagt, der Innenminister ankommt und sie ein bisschen nach vorne treten wollte, dachte ich schon so, okay, toll. Die stirbt in der ersten Episode, oder? Und das fand ich echt einfach ein bisschen schade, weil sie auch für die paar Minuten, die sie da waren, echt recht starker Charakter war, fand ich.
Also, ja, wobei man natürlich sagen muss, dieses Setup haben wir jetzt leider auch schon ein bisschen häufiger gesehen. Gerade als sie ihm dann sagt, also sie, Saki, Aoteru, ihrem Mann sagt, hey, wir können das doch nicht auf uns sitzen lassen, wir müssen doch für Veränderungen sorgen. Du kannst das doch, du hast doch das Wissen, du hast doch das Verständnis, Japan zu vereinen, du musst nur den Mut entwickeln. Da ist dann schon sehr, sehr klar, ja, ich weiß auch, wie er den Mut entwickelt, es tut mir sehr leid für dich, Saki, aber ja.
Dafür, wie er das löst mit den Worten, war halt auch schon mal, wo man so sieht, okay, was auf einen zukommen wird in der Serie.
Und ich muss vor allem anmerken, das ist eine Sache, da habe ich in letzter Zeit tatsächlich häufiger drüber nachgedacht, aber der Anime belohnt dich halt auch, aufzupassen, weil in dem Moment, wo Saki sagt, treibst du die Steuern nur für dich ein oder handelst du auf Befehl von dem Fettsack, und der Steuereintreiber dann sagt, wie kannst du so über unseren Innenminister reden? Da habe ich schon gedacht, okay, gut, sie hat nicht den Innenminister beleidigt, aber der Steuereintreiber ist direkt von dem Innenminister ausgegangen. Das ist schon doof. Aber dass es später halt zurückkommt, da war dann für mich klar, okay, gut, natürlich, Aoteru sagt dann am Ende, hey, Innenminister, ich will dir ganz offen sagen, meine Frau hat ihn nicht beleidigt, aber dieser Typ, als meine Frau Fettsack gesagt hat, ist direkt zum Innenminister übergegangen. Weiß ich nicht, ob das so fein ist mit dir, dass er bei Fettsack immer zuerst an sie denkt. Das war für mich dann so der Punkt, ja, das ist eine Serie, die mir gefallen wird, weil ich in letzter Zeit häufig so das Gefühl habe, wenn dir so Kleinigkeiten auffallen, werden die nie wieder erwähnt und dann fühlst du dich ein bisschen dumm. Aber es ist ja dann eher so, dass die Serie dumm ist und sagt, ja, also wir haben das zwar so formuliert, aber it's not that deep.
Ja, und so von der Regie gibt's halt so echt immer mal ein paar coole Sachen. Zum Beispiel erinnere ich mich, glaube ich, das war Episode 2, als der Bootsfahrer vom Boot kommt und raucht und lässt dann so die Rauchschwarte und dann irgendwann im Hintergrund, was halt keinen Sinn ergibt, müssen dann so Leute husten, weil es halt so aussieht, als ob er sie anrauchen würde. Mhm. Oder auch da, wo die beiden so in der Uhr sind, ticken und dann sie sich mit der Uhr bewegen, dann auch die Haare sich damit bewegen und sowas. Also da wird sich richtig viel Mühe gegeben. Ich habe jetzt kriegsmäßig zum Beispiel kein Kingdom gesehen, weil ich denke, das könnte wahrscheinlich so das Ähnlichste sein. Also sowohl weder den Manga gelesen noch den Anime gesehen. Gerade weil man sich auch fragt, okay, was davon soll ich anfangen irgendwann mal? Weil Anime sind ja, glaube ich, die ersten 2 Staffeln nicht so gut wegen dem CGI und sowas. Mhm. Und man dann lieber doch den Manga anfängt und sowas. Aber hast du ja schon erwähnt, mit den 3 Kingdoms orientiert sich da so ein bisschen dran natürlich, dass man da jetzt hier auch 3 Kingdoms gemacht hat. Aber so finde ich auf jeden Fall alles, die ganzen Fraktionen, die wir jetzt so kurz eingeführt bekommen haben, sind jetzt nicht so viele und große, finde ich schon ganz interessant. Fällt mir ganz gut und die Präsentation ist halt dafür auch nochmal super mega gut. Darum bin ich gespannt, freue mich drauf, aber das ist auch wieder so ein Titel, wo ich nicht weiß, ob der dann irgendwann mal fortgesetzt wird oder ob der dann irgendwann mal...
Ja.
Also ein One-Shot, also so einmal Anime und dann nie wieder. Fände ich halt schade.
Ja, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die man läuft.
Ja, aber ich fand zumindest interessant, dass der Manga war gar nicht so bekannt. Also vorher auch, wenn du guckst, okay, wie viele Leute hatten den auch mal bewertet online und so weiter, war der schon ein Ticken unbekannter.
Mhm.
Fand ich zumindest auch mal ganz interessant, dass dann sowas gar nicht im Blickfeld war. Und dann kommt halt der Anime und dann haut's richtig rein.
Ja. Gut, ja, das war auf jeden Fall mein Titel, auf den ich mich besonders freue. Du hast jetzt noch einen Titel gesehen, den ich tatsächlich noch nicht angefangen habe, weil da der Release ein bisschen komisch ist. Aber ich freue mich schon, dass du mir ihn jetzt nochmal extra schmackhaft machst.
Richtig, nochmal schön ans Herz legen.
Genau.
Es ist ein Titel, der läuft bei Anyverse. Das heißt, zusätzlich zu einem Amazon Prime braucht man das ja. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Er wird aber auf Netflix laufen. Ab dem 17. Mai mit 2 Folgen, das heißt mit großer Verzögerung. Darum, wenn ich den jetzt empfehlen werde in der Folge, dauert es halt noch 2 Wochen, bis ihr den anschauen könnt. Ist theoretisch ein Shonen Jump-Titel, also er läuft auch im Magazin. Darum könnte man eigentlich denken, ey, der ist so populär, da freuen sich viele drauf. Selbst, also auch in Amerika ist, glaube ich, die Veröffentlichung weird, dass teilweise in manchen Territorien wird es auf einen YouTube-Channel geladen. Und da wird er jetzt auch nicht so krass kommentiert, was ich irgendwie verstehen kann, wenn man dann das Thema erklärt. Und zwar rede ich über Akane Banashi, was ich dir, Lukas, nochmal gerne ans Herz lege. Mhm. Worum es geht, um Rakugo. In Anime gibt es einen großen Rakugo-Titel, das ist Showa Genroku Rakugo Shinju, wo ich richtig Bock habe, den irgendwann mal mit dir zu schauen, du glaube ich wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber da sind wir noch nicht dazu gekommen. Das ist auch so ein Titel, da will man sich, glaube ich, wirklich mal so eine geile Folge dafür nehmen. Und Rakugo sagt vielleicht ein paar Leuten was, gerade wenn man Anime-Manga schaut. Vielleicht durch halt Showa Genroku Rakugo.
Ja, ich glaube auch durch andere Sachen.
Genau, kann man schon mal gesehen haben. Aber so grobe Erklärung ist eine Ein-Mann-Show, Entertainment-Show, sage ich mal, mit einer Person, die vorne sitzt und eine Geschichte erzählt. Das ist recht traditionell. Also es gibt eine ganze Auswahl an Geschichten. Und diese kann man nur mit seiner eigenen Stimme, wie man halt sitzt, Körpersprache und vielleicht, ich glaube, der Fächer und ein Tuch gibt's als Prop. Also ich bin mir nicht sicher, ob man noch mehr haben könnte oder das auch nur so traditionell. Also ich glaube auf jeden Fall der Fächer und zumindest habe ich jetzt auch schon das Tuch hin und wieder gesehen. Und auch recht besonders ist eine weibliche Protagonistin, also Female Lead, in Shonen Jump, was jetzt nicht so oft passiert, wenn überhaupt auch nur zu zweit, dass halt noch eine männliche Person dabei ist oder sowas, mit Akane. Und es geht mehr oder weniger, dass sie halt den höchsten Rang irgendwann erreichen will mit Shinichi. Ist der höchste Rang. Also es gibt Senza, Futatsume und Shinichi. Und zumindest in der ersten Folge, ich weiß nicht, wie viel ich davon spoilern will, was so ein bisschen ihre Motivation erstmal ist. Passiert halt in der ersten Episode, Weiß nicht, ob man das auch schon irgendwie gesehen hat im Trailer oder sowas, wahrscheinlich eher weniger. Kann ich gleich einen kleinen Spoiler-Teil dafür machen. Kommt halt eine Motivation noch ein bisschen dazu, aber so im Groben geht es halt darum. Und weshalb ich es auch dir empfehle, weil es oft auch als Sportanime bezeichnet wird oder Sportmanga.
Wir wissen ja, Lukas. Ja, bekannt dafür bin, dass ich die mag.
Richtig, weil du sie ja nicht magst. Und dann dachte ich, okay, das ist halt mal auch ein bisschen was anderes. Vielleicht gefällt dir das dann mit der Formel zumindest, wie das dann hier genutzt wird, weil es halt eine andere Kunstform oder was es ist. Genau, das ist erstmal so grob umrissen, das Ganze. Ich habe den Manga größtenteils gelesen. Also ich glaube, ich habe jetzt vor, es gab ein großes Ereignis, sage ich mal so 30 Chapters oder 40 Chapters davor. Seitdem habe ich jetzt erstmal so ein bisschen weggelassen, weil ich auch gemerkt habe, okay, gerade wöchentlich und so weiter lesen, gefällt mir jetzt bei Manga, glaube ich, doch nicht und gerade hier auch nicht so sehr. Ich fand erstmal ganz interessant für den Anime. Habe ich mich gefreut drauf. Manga ist ja noch was anderes, Anime. Dass die Geschichten werden über die Körpersprache unter anderem transportiert. Das heißt, oh, okay, Charakteranimation muss halt gut dabei sein. Natürlich auch ein bisschen Voice Acting, ist ja natürlich auch klar. Aber das ist ja meistens auch schon ganz gut. Aber da war ich auf jeden Fall richtig drauf gespannt. Weshalb ich den Manga angefangen habe, war halt irgendwie einfach Female Lead, als auch insgesamt fand ich es ganz interessantes Thema. Weil ist halt ganz cool in Japan, dass sie halt viele Sachen haben, die halt traditionell echt richtig lange gehen. Und hier geht es halt darum, dass es halt diese Kunstform echt richtig lange gibt, dass Geschichten weiter vererbt werden, wieder auch das mit irgendwie Meister und halt den Schülern und so weiter funktioniert, halt alles recht formell ist. Und da war dann zumindest auch so ein bisschen einfach, die Geschichten fand ich ganz interessant. Kann ich jetzt schon sagen, die werden natürlich auch ein bisschen abgekürzt im Manga, im Anime jetzt nochmal ein kleines Ticken mehr. Also du kriegst so ein bisschen was von Geschichten mit, kriegst am Anfang auch meistens kurz so erklärt, um was es grob in der Geschichte geht, aber nur so ganz grob umschnitten. Und nachdem dann so eine Performance vorbei ist meistens, weil noch was parallel passiert erzählt wird, denkst du dir so, okay, eigentlich hätte ich jetzt gerne noch mal mehr erfahren noch so. Du checkst so ein bisschen, was der Gag von der Geschichte ist und sowas, aber da fehlt dann meistens auch so, wo du denkst, ah, würde ich jetzt gerne noch mal durchlesen, was es da richtig geht. Und so, es hat halt diesen Sportaspekt, dass du dann immer Auftritte hast, deine Fähigkeiten verbesserst, es Rivalen geben wird, gibt auch dir das eine oder andere, den einen oder anderen Tournament-Arc, der wird jetzt im Anime auch starten gerade. Was halt alles ganz cool ist. Was ich jetzt gemerkt habe, gerade in der Anime-Adaption, was dir vielleicht auch dann aufgefallen wäre, aber ich will kurz mal so erwähnen, weil ich glaube, das sollte auf jeden Fall besser werden später, gerade nach dem Turnier. Es ist halt schon so ein bisschen im Anime formelhaft, dass wirklich jede Episode gibt es halt mindestens einen Auftritt. Und das war im Manga halt eher nicht so krass, weil natürlich die Chapter ein bisschen kürzer sind, dass dann auch mal einfach nichts an Performance war und dann wirkt es halt schon so, okay, du hast jede Anime-Folge, du hast halt irgendwie, sie lernt irgendwas oder wie auch immer, bildet sich weiter oder es passiert irgendwas und dann gibt es noch einen Auftritt, was zwar cool ist, weil Auftritte, wie man sehen, gerade Animationen, habe ich schon gesagt, macht mir Spaß, aber es könnte auf den ersten Blick ein bisschen formelhafter wirken, als es zumindest dann im Manga war. Das liegt aber natürlich daran, wie einfach das Pacing so funktioniert leider. Und so finde ich aber die Adaption bis jetzt hat mir echt ganz gut gefallen. Also kann ich nichts an groß mangelhaft sagen. Es ist noch nicht so krass, wie ich vielleicht dann gehofft hätte. Aber man muss auch so sagen, so Regiespielchen, dass man Dinge sieht, muss man, glaube ich, bei der Adaption auch erst ein bisschen zurückhalten. Weil da zur Mitte und Ende des Mangas, ich weiß nicht, wann es endet, ich sage jetzt einfach mal zum jetzigen Zeitpunkt des Mangas und so weiter, da kommt dann nochmal viel mehr dazu. Das heißt, du kannst jetzt nicht großartig machen mit, okay, was man sich vorstellt, du musst es halt so ein bisschen machen oder halt bei denen natürlich meistern und sowas vielleicht, aber das muss man sich leider, glaube ich, noch aufheben für, wenn es hoffentlich dann irgendwie später noch adaptiert wird, für später. Charaktere haben wir noch nicht so viele eingeführt bekommen. Akane ist halt einfach absolut großartig. Ich liebe ihr Design, ich liebe ihre Art. Also sie ist einfach mega. So ihre ganze Schule, also ihr Meister und halt auch die Schüler unter ihm sind eigentlich ganz gut. Ich freue mich auf die Rivalen. Es wurde jetzt nur so einer, der aber erst später relevanter wird, eingeführt. Also so gefällt es ihm bis jetzt auf jeden Fall ganz gut. Und ich finde es einfach weiterhin interessant oder mega interessant, einfach so traditionelle Sachen, was es so mit dieser Kunstart auf sich hat. Also zum Beispiel jetzt gerade in der letzten Episode gab es so ein paar Infos, zum Beispiel die Schwierigkeit, okay, wenn du halt jemand, ein Kind darstellst, dass du eher nach oben guckst, wenn du jemanden anschaust, weil das soll halt zeigen, dass er klein ist. Oder so Sachen, dass man halt nach rechts schaut, wenn man im Haus steht, oder nach links, um außerhalb des Hauses zu signalisieren, weil es so ein bisschen mit der Kabuki-Bühne zu tun hat und wo halt die Leute früher gesessen haben und sowas. Und das ist halt einfach mega interessant. Also das finde ich mega cool. Aber das ist, glaube ich, so ein Ding, was eher noch mal ein bisschen specialiger Interest ist, gerade auch noch im Westen, als vielleicht in Japan ist. Darum habe ich ein bisschen Angst, dass es untergeht. Und das fände ich einfach schade.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin auf jeden Fall auch an Bord. Ich werde mir das auf jeden Fall auch anschauen, wenn es dann ordentlich released ist, wo du nicht irgendwie Doppel-Abo brauchst, gerade wenn es diese Möglichkeit später geben wird.
Das nervt mich halt noch viel mehr, dass gerade so ein Titel jetzt dieses komische Problem hat. Dann wird es natürlich auf Netflix sein, das freut mich dann, weil Netflix großer Mainstream ist.
Ich kann
dir
ja auch sagen, warum das so ist. Wir haben das ja häufiger mit gerade so interessanteren Titeln, weil natürlich jeder das auf seiner Plattform haben möchte, aber natürlich nicht so viel Vertrauen da rein hat, dass man sagt, okay, wir wollen das unter jeden Umständen. Und dann gibt es eben so kleinere Streitereien darum und als Kompromiss läuft es dann auf verschiedenen Plattformen. Zumindest ist das so mein Gefühl. Kann natürlich sein, dass ich voll nebendran bin. Ich bin jetzt auch nicht in der Publishing-Industrie unterwegs. Aber aus meiner Sicht ist das durchaus was ich für realistisch halten würde. Weil so ganz große Titel, da sagt dann jeder, tut mir leid, Jujutsu Kaisen wollen wir auf Crunchyroll haben. Da bieten wir halt auch ordentlich mehr, weil wir wissen, dass wir es auch wieder reinholen können.
Ja.
Ja, gerade bei so Sachen, das wollen wir haben, aber wir können nicht rechtfertigen, so viel Geld dafür auszugeben. Ja, dann gibt es dann so eine Zwischenlösung.
Ein Aspekt will ich auf jeden Fall noch erwähnen. Isho ist einer der Shunichi, der Meister, der so eine bestimmte Beziehung hat mit Akane, die sich auch richtig gut über den ganzen Manga verändert. Und er ist ein richtig starker Antagonist. Also gerade weil ist jetzt kein Bösewicht, der irgendwie Leute tötet oder irgendwas macht oder wie auch immer, sondern er lebt für die Kunst. Und wer auch irgendwas anderes gesehen hat, ob Whiplash oder andere Filme und Medien, die halt mit Kunstformen zu tun haben, so ein Antagonist kann richtig stark sein und das finde ich bei Isho auch. Also,
hast du Whiplash gesehen, Julian?
Nein. War aber ein gutes Beispiel, oder?
Ich weiß nicht, ich habe Kanebanashi nicht gesehen.
Doch, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel.
Das beurteile ich dann in der Abschlussfolge für die Season.
Ja, also ich glaube, das kann man schon ganz gut sehen, wie sich das dann noch weiterentwickelt, dass wir es nicht sehen, aber schon, wenn sie ihn konfrontiert in dieser Season, das wird, glaube ich, ganz gut. Also da, was da auch so rauskommt und so weiter, das wird dir ganz gut, glaube ich, gefallen. Also so viel, glaube ich, Redeanteil wird ihr jetzt nicht haben in der ersten Staffel, wenn ich jetzt okay. So gucken müsste.
Gut. Dann, Julian, du hast gerade schon gesagt, Female Protagonist, da bist du dabei. Und ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass das einer deiner Top-Anime ist, diese Season. Was ist denn mit Witchhead Atelier? Das ist tatsächlich ein Titel, den ich dir, glaube ich, geklaut habe. Der war bei deiner Liste unter den Top-Titeln, über die du gerne reden würdest. Ist aber halt auch einer meiner Top-Titel, über die ich gerne reden würde.
Ja, darum hast du es ja für dich, also für mich, genommen.
Genau. Deswegen, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich weiß, dass das in der Für-Dich-Kategorie gut aufgehoben ist. Aber ich habe dir auch schon gesagt, dass ich auf jeden Fall plane, Kanebanashi zu schauen. Also heute haben wir beide geschummelt. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, einfach über Witchhead nochmal zu reden. Ich weiß auch nicht, was du getan hättest, wenn ich keinen von deinen 4 Top-Titeln ausgewählt hätte. Dann wärst du wahrscheinlich da gesessen und hättest dir gedacht, dieser doofe Lukas, ich würde eigentlich über all diese Titel gerne reden.
Also ich hätte gewusst, welche ich rausgeworfen hätte, aber ja.
Okay, Spill, was hättest du rausgeworfen?
Da kommen wir noch dazu, den habe ich nämlich heute drin.
Okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Witchhead.at hat mich mit der ersten Episode auf jeden Fall 100% überzeugt. Es geht um Coco, die gerne Magierin wäre, aber in ihrer Welt ist es halt ein bisschen doof. Es können nur bestimmte Leute Magier werden. Und ja, stellt sich raus, das ist gelogen. Coco beobachtet, wie Kifrei, ein Magier, der zufällig bei ihr vorbeikommt, zaubert und merkt so, der malt einfach einen Kreis mit seiner Tinte und dann passiert was. Das ist krass. Das kann ich auch. Blöd für sie, zu dem Zeitpunkt wusste sie es nicht, dass sie sich von einem bösen Magier, ich setze jetzt mal Anführungszeichen, weil so wirklich wissen wir noch nicht, was es mit denen auf sich hat. Außer, dass sie verbotene Magie wirken. Was verbotene Magie ist, ist auch definiert, aber jetzt gerade erstmal nicht wichtig. Auf jeden Fall, von so einem hat sie ein Buch bekommen und einen Zauberstab, der Tinte und Feder enthält. Ja, und dann fängt sie mal an, fröhlich die Kreise aus diesem Buch nachzuzeichnen. Ja, aber weiß nicht so, dass einer dieser Kreise ihr ganzes Haus inklusive ihrer Mutter in, ja, Kristall verwandelt. Blöde Sache, Kifrey rettet sie zum Glück gerade noch so und nimmt sie als Lehrling auf und von dort aus starten wir dann diese Geschichte. Ich muss sagen, es sieht unfassbar gut aus. Die erste Episode hat mich super überzeugt. Das Konzept des Worldbuilding finde ich sehr, sehr gut. Was mich ein bisschen gestört hat, ist so ein bisschen die Dynamik unter Coco und den anderen drei Lehrlingen von Kifrey, weil eine von denen hat es nicht so gern, dass Coco jetzt auch noch Lehrling ist, weil sie denkt, die hat dafür ja noch nichts geleistet und versucht sie halt wirklich aufs Härteste rauszumobben, was Coco nicht so ganz kapiert. Da denke ich mir die ganze Zeit so, oh, Coco tut mir schon leid, aber sie ist auch ein bisschen sehr dumm.
Ja, es sind halt alles Kinder und Kinder sind halt dumm.
Ja, aber sie ist ein bisschen sehr dumm. Nein, also das ist durchaus ein bisschen kleines Manko, aber ich glaube, gerade die letzten beiden Episoden haben mich wieder voll und ganz reingeholt, weil eben dieses Kindliche dann auch verwendet wird, um ja zu kämpfen, beziehungsweise um nicht zu kämpfen. Es spielt so ein bisschen rein, dass Coco auch wirklich ihr Charakter-Drama schon mitgenommen hat und gesagt hat, okay, ich möchte mit meiner Magie niemanden verletzen. Das haben wir mit mehreren schonen Protagonisten ja auch, dass irgendwie große Katastrophe, mein ganzes Dorf ist tot, jetzt ziehe ich los und wende einfach mindestens genauso viel Gewalt an. Ja, das ist hier ein bisschen besser gelöst. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, gerade weil Coco ja auch von diesem bösen Magier verfolgt und beobachtet wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, du hast den Manga gelesen und wirst jetzt gleich nochmal fett rausspoilern.
Lustigerweise, nein, den Manga habe ich jetzt ein bisschen gelesen, aber nur bis dahin, wo wir sind, für die Folge.
Ich bin enttäuscht. Ich muss sagen, ich hatte den Manga tatsächlich vorher schon auf dem Schirm und als Richtig. Ich 2024 in Japan war, hatte ich den sogar schon in Japanisch in der Hand und habe gedacht, soll ich mir den kaufen? Soll ich jetzt nochmal voll durchstarten mit Japanisch lernen, damit ich den Manga lesen kann? Nee. Und jetzt habe ich den Anime. Also die Anime-Industrie hilft mir auf jeden Fall, meine Ziele zu dodgen.
Ich war halt so verdammt hyped auf den Titel. Also ich bin natürlich genauso wie du schon über den Titel gestolpert, gerade als ich dann Manga mit irgendeiner Female Lead durchgeschaut habe. Fantasy-Manga. Und dann auch noch Hexen, das ist ja genau mein Ding. Und da ist halt immer jetzt gerade mit unserem Podcast auch so immer die Schwierigkeit, okay, wenn es eh auch so ein Titel ist, wo die Leute sagen, der ist halt richtig stark, wartet man auf die Anime-Adaption oder liest man den Manga? Mhm. Kann man halt so beides so ein bisschen sehen. Ich habe halt dann gewartet, ich habe auch keine Trailer dazu gesehen. Also ich habe nicht die Trailer mir angeschaut, ich wollte gar nichts dazu wissen. Ich wusste mal grob, so halb, worum es geht. Das habe ich in der ersten Folge gecheckt, als Magiesystem gezeigt wurde. Stimmt, da war was.
Das Magiesystem ist wirklich großartig. Ich kann es nicht oft genug
sagen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch gleich dazu. Ja. Und darum hatte ich die ganze Zeit so, dann wurde es ja angekündigt und dann so, okay, jetzt Manga lesen, weiß ich ja nicht so.
Nee, schlechte Idee.
Ja, es wurde ja auch ein Jahr verschoben. Also Bugfilms ist zumindest das Studio. Das hat ja so Summer 100 gemacht. Da haben sie ja
genau,
schon.
Das wäre so mein Closing Remark noch gewesen, dass ich mich freue, dass Bugfilms wieder da ist, weil die haben sich ja wirklich als Ziel gesetzt, großartige Adaptionen zu machen, ohne ihre Leute auszubrennen, weil es eben ein Haufen Leute sind, die vorher ausgebrannt wurden für großartige Adaptionen.
Ja, und hier ist der Director Watanabe Ayumu, der wegen dem Delay in dieser Season 2 Anime macht, Witch Hat Atelier Und Akane Banashi. Die halt beide super sind, gerade für Charakteranimation und insgesamt Animation. Aber natürlich Witchhead Atelier ist auch nochmal ein Punkt drüber. Darum habe ich ihn nicht geschaut. Ich habe jetzt dann am Schluss nochmal verglichen, so ein bisschen, weil mich hat beim Manga ein paar Sachen interessiert, als auch ich habe ein paar Sachen gehört. Das habe ich dann gesagt, okay, ich lese jetzt mal ein bisschen durch. Aber auch nur bis dahin, bis zur 5. Folge jetzt. Und zwar ist halt auch ganz interessant zu wissen, Chapter 7 endet, wo Folge 5 endet. Da siehst du ja schon vom Pacing her, okay, also erste Manga-Chapter ist halt doppelt so lang mit 66 Seiten, die anderen sind so 35 Seiten plus minus 5 Seiten.
Mhm.
Also das Pacing ist schon ein bisschen langsamer, als ich denken könnte, aber das merkt man halt in der Serie überhaupt nicht. Also das ist absolut großartig, was da auch die Erweiterungen dann waren, sind halt echt richtig stark. Also die Adaption ist halt wirklich, das wünscht man sich als Mangaka, absolut großartig. Also wirklich richtig, richtig stark. Ersten zwei Episoden fand ich natürlich auch super, hat mir gut gefallen, aber richtig verliebt habe ich mich in der dritten Episode in die Serie. Also kann ich auch gleich dann drauf eingehen im Spoilerteil oder wie auch immer wir das machen wollen. Fand ich halt super schön. Aber wirklich alles. Also ich habe halt im Vorfeld hat man schon so ein bisschen gehört, okay, es wird halt so in der Community manchmal so ein bisschen bezeichnet als einer der modernen Big Three der Fantasy-Manga. Dazu gehört halt Frieren und Dungeon Meshi.
Mhm.
Und wenn man das auch schon so hört, okay, wie hyped kann man denn noch dazu werden?
Ich kann auf jeden Fall bei den Großen mitspielen.
Also es ist absolut großartig. Und ja, als dann angefangen hat, oh, es sieht einfach so gut aus. Es ist halt alles so cute, süß, bisschen böse Sachen sind halt auch mit drin. Und ja, ich kann dann gleich nur davon schwärmen, was halt so alles dabei ist.
Es gibt auf jeden Fall eine Sache, bevor wir in irgendeine Art Spoiler-Teil gehen, die ich noch anmerken möchte. Aber wenn du noch was hast.
Ja, also ich bin im Moment SpongeBob mit dem Wasser. Ich brauche es nicht.
Braucht das nicht?
I don't need it. Da ich nicht Manga weiterlese.
Ja.
Also gerade auch, oh, wenn ich mir jetzt vorstelle, es sind nur 13 Episoden und dann muss man so lange warten. Ach, oh, Gott, ey. Also das ist so ein Titel, wo ich mir auch überlegen würde, mir den Manga zu holen. Speziell, wenn es irgendwie eine geilere Edition gäbe.
Ja.
Da würde ich nämlich auch kurz einen Negativpunkt erwähnen im Deutschen.
Ja.
Lukas, hast du mal den deutschen Titel gesehen? Die deutsche Lokalisierung.
Was ist der deutsche Titel?
Das ist alles, was falsch sein kann an einer deutschen Lokalisierung,
finde ich. Jetzt mach's nicht so spannend.
Und zwar heißt der Manga Atelier of Witchhead, das Geheimnis der Hexen. Erstmal, okay.
Deutscher Untertitel.
Können wir nicht einfach komplett das ganze Deutsch haben? Muss man das umstellen? Auf Mal steht zwar auch Synonym Atelier of Witchhead, aber wieso? Das hört sich kacke an, finde ich. Und dann auch, wieso hat man dann zwei mehr Hexen drin? Wissen dann die Deutschen nicht, was ein Witch ist? Ach, mir gefällt alles daran nicht. Also Atelier of Witchhead hört sich auch mal schlechter auch einfach beim Aussprechen an als Witchhead Atelier. Aber gut. Ach, Atelier ist auch so ein scheißgeiles Wort, Lukas.
Findest du?
Und da kommen wir zum letzten Punkt noch dazu, weshalb das genau mein Titel ist. Du weißt ja, Lukas, in den letzten Jahren habe ich analoge Dinge, speziell analoge Schreibwaren, für mich wiederentdeckt. Oh, ist das geil! Ist das geil!
Es ist auch so gut, wie du es formulierst.
Ja.
Ich habe analoge Schreibwaren wieder für mich entdeckt.
Ist halt wirklich so, weil normalerweise teilweise kann auch mal sein, ich kenne auch Leute, die dann sagen, oh, wenn sie irgendwas unterschreiben müssen, boah, ich habe seit 2 Jahren nicht mehr geschrieben oder sowas.
Mhm.
Und dass man halt wirklich sich auch Papier auswählt oder halt Schreibwaren, also wirklich Stift oder sowas auswählt. Also ich habe da schon gemerkt, boah, ey, ich habe schon Bock, wieder mir einen Füller zu kaufen. Ich habe damals ja auch schon geschaut, aber den Luxus konnte ich mir nicht leisten. Einen guten
Füller sind Federhalter. Sau teuer.
Genau.
Das ist.
Also, aber ich habe dann schon ein bisschen so,
wenn du nicht den guten alten Schul-Lami-Füller haben willst, dann musst du schon tief in die Tasche greifen.
Ja, und darum, das war halt so, wo ich dachte damals, okay, das kann ich mir gerade nicht leisten, irgendwann später. Und da habe ich jetzt wieder Bock bekommen, aber das kann ich mir gerade auch immer nicht leisten. Wahrscheinlich in ein paar Jährchen auch noch nicht, wo ich dann vielleicht mal so sage, okay, Lukas, zum 40. könnt ihr mir mal einschenken. Ja, aber nee, da habe ich zumindest tintenmäßig mich mal informiert. Papier, dann halt erstmal nur normale einfach Stifte. Und das war natürlich auch nochmal so, ach, das ist alles so Hexen, Schreibwaren, Fantasy, mega krasse Adaption.
Hexen schreibbaren Fantasy, das wäre doch der richtige deutsche Titel gewesen. Da haben wir Hexen zwar auch zweimal drin, aber passt schon.
Und ich finde es ein bisschen schade, dass im Deutschen zu Pinselwurm kein süßeres Äquivalent ist wie im Englischen. Weil Brush Buddy ist einfach so ein geiles Wort. Das ist der Brush Buddy. Das ist der Brush Buddy.
So, jetzt noch mein kleiner, großer Negativpunkt. Warum sind unsere Mentor-Charaktere mittlerweile einfach Gojo?
Das habe ich erfahren. Kifri war vor Gojo. Also Kifri gab es vor Gojo. Das heißt, Gojo ist eher Kifri.
Es ist vollkommen egal, weil beide sind Kakashi. Also worüber reden wir hier?
Ja, ey, aber Magiesystem ist halt richtig cool. Also,
auf jeden Fall.
Wie die Mechanik von dem Ganzen funktioniert, ist halt cool.
Wie die es auch benutzen, dass sie so halbe Kreise auf ihre Schuhe malen, um sich wegzuboosten.
Ah, das ist halt so scheiße geil. Also auch, wie das animiert wird, ist halt auch so cool. Also für mich in Episode 5, als irgendwie Tetia, als sie so losrennt zu viert und dann springt sie von der Treppe runter und slidet so ein bisschen mit denen, ist halt, oh, sieht so scheiße geil aus. Es ist so fucking gut. Ach ja, aber das muss ich auch so sagen, gerade was dann so dazukommt, das habe ich gemerkt im Manga auf jeden Fall, was ein bisschen mehr war, also hier versuchen sie jetzt die Adaption ein bisschen cineastischer zu machen, dass sie nicht so, als sie sprechen das an, erklären aber nicht so ganz die Kreise. Weil das kann man sich ja vorstellen, dass im Fandom jetzt auch schon so gibt, okay, wir kriegen so erklärt, was die ganzen Sprüche machen, dass Leute auch ihre eigenen Zaubersprüche erstellen. Und das ist im Manga so, dass dann zum Beispiel als in Episode 5 kurz der eine Spruch erklärt wird, gerade auch mit der Wiederholung, dass dann auch die anderen Sachen, gibt es dann kurz einen Pfeil mit, okay, das ist der Spruch, das ist der Spruch. Und hier wird ja nur erklärt, es gibt diese Sprüche und man sieht im Hintergrund kurz den Spruch aufgezeichnet.
Das kannst du im Manga, glaube ich, auch besser
genau,
machen, gerade wenn du die Kapitel drin hast.
Also da muss ich auch sagen, finde ich die Adaption, glaube ich, ganz gut, wie sie es gewählt haben. Ich finde es halt einfach so ein bisschen, wenn man da abneuten will, ein bisschen schade natürlich. Das wäre halt eher sowas, okay, wenn man halt so ein zwischendrin die, wie nennt sich nochmal, in den Pausen so kurze Blickfänger auf
die
Deutsch.
Werbekarte.
Ja, genau. In sowas oder halt, jetzt zum Beispiel Akane Banashi, die ganzen Infos machen sie halt am Schluss nach dem ED so kurz nochmal 30 bis 45 Sekunden. Kleines Gespräch oder sowas. Aber das muss ich auch nicht sein, also können sie gerne die Spielzeit für Richtiges nutzen. Und gerade mit der Wiederholung ist halt so interessant, weil das halt natürlich schon ein bisschen auch programmieren so, wahrscheinlich.
Ja, das also, auf jeden Fall.
Und da habe ich auch den lustigen Kommentar auf Reddit gelesen. Dein Magiesystem ist halt nicht gut, solange es nicht Turing-complete ist.
Aber man muss fairerweise dazu sagen, Programmieren ist auch ein bisschen wie Magie, Julian.
Das ist korrekt. Das ist ja auch deine Magie. Ach Gott, die Szene, wo sie dann sich erinnert an ihre Mutter. Ach gut. Aber nee, wollen wir ein bisschen auf Spoiler-Teil eingehen oder so?
Wenn du noch einen machen möchtest, dann gerne. Ich bräuchte es jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, nicht unbedingt. Aber wie gesagt, das ist ja der für dich Titel.
Ja, darum. Ich würde schon so ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob das ein paar Aspekte gibt es halt, die vielleicht in Spoiler-Teil rein sollten, die ich halt ganz interessant finde. Das eine ist nämlich, du hattest ja schon erwähnt, die, wie heißt es, Krempelhüte in Deutschen?
Krempenhüte.
Du hattest ja schon erwähnt, okay, du willst nicht böse nennen, weil wir wissen ja nicht so ganz, was mit denen los ist.
Sie machen halt verbotene Magie und wollen das Geheimnis der Magie ein bisschen auflösen gegenüber Normalsterblichen. Das war die Motivation, die wir bekommen haben. Und zumindest der zweite Teil ist so ein bisschen was, wo ich auch eine Redemption noch sehen könnte. Natürlich, verbotene Magie ist übrigens auch in der Serie ein bisschen, alle Magie, die auf Menschen angewandt wird, ist verboten. Wo ich auch sage, das ist vielleicht ein bisschen arg strikt angewendet, aber auf der anderen Seite gette ich auch warum. Weil natürlich kannst du, wenn du auf einen Menschen irgendwie diesen Kreis anwendest, dass der einfach nur vom Wind weggepustet wird. Wenn du es blöd anstellst, ob absichtlich oder versehentlich, wirst du einfach nach oben geboostet, irgendwann hört es auf oder die Person verliert die Kontrolle und fällt einfach wieder nach unten. Gefährlich, ganz schön, sehr gefährlich. Ja. Und im Endeffekt kannst du dann immer sagen, ja, boah, war aus Versehen, wir haben nur ein bisschen mit Magie rumexperimentiert. Deswegen, ich verstehe das schon. Ja, aber
Also,
ja.
mir gefällt halt, dass sie eher schon ein bisschen grauer sind. Und
Ja,
das halt
genau das
auch,
meine ich.
weil ich glaube, als erwähnt wurde, was für Verbotenmagie gibt, gab es ja auch welche, die eigentlich ganz gut ist. Also, gerade so Heilmagie gab es ja so ein bisschen was, wo man sich denken kann: ey, eigentlich so wäre das doch ganz nützlich, einfach auch, um auch gute Dinge zu tun. Das heißt, dass da schon ein bisschen Spannung ist mit, dass man das halt vorenthält und so weiter, dass die halt
Ja.
nicht einfach nur böse sind, sondern halt auch vielleicht was für die Menschheit wollen, also Besseres, als auch einfach der Konflikt, dass jetzt, weil ja Coco genannt wird als die Hoffnung, als auch halt den Samen, den er ausgesprochen hatte, dass jetzt die Fraktion sie ja auch irgendwie möchte. Das heißt, dass da ein moralischer Konflikt oder so kommen kann mit, okay, normale Hüte oder halt Krempenhüte. Das finde ich schon einfach ein super Setup. Das gefällt mir richtig gut, dass nicht nur einfach die Guten und die Bösen, wie es oft gibt, sondern dass da auch so ein bisschen was dabei ist. Leicht Star Wars-mäßig
Ja.
natürlich mit dann Sith, aber die dann vielleicht auch eher Grau Jedi und so Zeugs. Also das gefällt mir auch echt
Das
gut.
ist nichts, was ein Nicht-Krempenhut dir erzählen könnte.
Ja, und natürlich Krempenhute, ein richtig geiles Design. Also ich glaube, wahrscheinlich hast du auch zuerst dran gedacht, als du den mit der Augenmaske gesehen hattest. Das hat schon ein bisschen Majora's Mask-eskig so dran erinnert an
Ja,
Maskenhändlern, so, hey Kind,
es
komm mal her.
ja. Ja, gerade diese Krempenhut-Designs sind schon nicht schlecht. Also, es ist vor allem, es ist nichts, was du noch nie gesehen hast. Gerade diese Designsprache, wie du schon sagst, tut eben sowas wie Majora's Mask hervorrufen, aber natürlich auch generell maskierte Händler, weil er eben am Anfang als Händler aufgetaucht ist. Aber gerade mit dieser Augenmaske, ich weiß, andere haben noch andere Masken, jetzt so als der Beobachter auftritt, was wir ja auch schon in Episode 2 gesehen haben, dass er Coco eben doch nicht aus den Augen gelassen hat, nur scheinbar nicht so Bock hat, irgendwie mit Kifrey aneinander zu geraten. Ja, und dann, also da stimmt schon alles überein, da kommt schon alles ganz gut zusammen.
Ja, natürlich, also Kokos Outfit, muss ich auch sagen, zumindest für die Kinder. Oh, das ist so scheiße cute. Also, die anderen sind zwar cool, die Krempenhüte, aber zumindest ihr Outfit ist halt so verdammt cute.
Ja,
Also, sie
aber auch
ist
an der
so süß.
Stelle, wie gesagt, sehr klare Designsprache, weil auch Kifrey trägt ja immer noch dieselbe Uniform. Und da kommt halt auch so dieses sehr klare Gut gegen Böse, Hell gegen Dunkle, Kutte, kommt da wieder gut raus. Also ist schon sehr, sehr durchdacht.
Ja. Und dann will ich auf jeden Fall noch kurz auf so ein paar Szenen einfach eingehen. Also ich habe ja gesagt, also Episode 3 war das, wo es für mich echt magisch wurde. Und zwar war, als die Realisation kam, dass sie jetzt mit der Technik von ihrer Mutter das zeichnet, dass sie halt wirklich jetzt mit dem Stein, was dann so ähnlich ist, wie man das halt, als sie halt geschnitten hat,
Ja.
Kleidung geschnitten hat, etc., fand ich halt super, aber das war halt alles, dass der Geist der Mutter nochmal kommt und sie halt so festhält und sie sich konzentriert runterzieht mit der Musik. Und dann für mich in Episode 3 die absolut großartigste Szene ist halt einfach dieser Schnitt von, als sie mit dem Gleiter fliegt und dann der Gleiter der Stoff vor ihr ist und in dieser Matchcut, wo dann ihre Mutter als Kind sie die Decke hochzieht. Oh, das ist so richtig gut. Also richtig geil. Also diese ganze Sequenz war eh auch alles im Manga ohne die Mutter und so weiter und auch viel kürzer. Also das war wirklich, da hat man gemerkt, also die Leute, die an der Adaption sitzen, lieben auch das Ausgangsmaterial.
Ja, auf jeden Fall.
Und natürlich Episode 4 und 5, Episode 4, ein 2D-animierter Drache, der durchgehend die ganze Zeit 2D-animiert ist. Wie geil ist das denn? Charakteranimation, speziell die ganzen Schockmomente, als Tetsuya Coco anschaut und Coco realisiert, oh fuck, sie macht mir gerade Vorwürfe. Mega gut, aber natürlich Episode 5 ist so das Animationshighlight, wo halt
Ja.
Action, Charakteranimation durchgehend, kleine Animationen dabei sind. Oh, das, also wirklich Episode 5. Für mich mit die besten Szenen des Jahres, das werde ich am Schluss erwähnen, ist einfach, als Tetsuya und Richter diese letzten Ringe schließen. Oh, einfach auch der Sound von dem Ganzen auf dem Stein, wie sich der Stift bewegt, ist mega geil. Aber natürlich auch, wenn man realisiert, okay, als Khifri den Drachen beschwört, dass halt diese kurze Sekunde, wo halt die Wolken weggehen, dass er dafür das Wasser benutzt, für den
Ja.
Drachen, ist halt einfach so scheiße geil. Da denkst du wieder, ey, diese Mechanik ist so mega gut. Ist so mega gut. Oh, also wirklich, absoluter Top-Titel. Ein Titel, der es schafft, dass ich mich auf montags freue.
So, aber lass uns mal nicht komplett bei AT versinken. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute haben das tatsächlich sogar schon auf dem Schirm. Ist auch bei Mal irgendwo bei 8, hoch.
Ja.
Ich glaube, das ist tatsächlich was viele Leute schon auf dem Schirm haben. Lass uns weitermachen. Du hast noch einen anderen Titel mitgebracht, den, glaube ich, auch schon alle auf dem Schirm haben.
Lukas, wieso sagst du das immer so?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde es ja schön, dass du... Das ist ja ein Titel, wo man gut drüber reden kann.
Ja. ReZero Staffel 4. Recht nah jetzt an den letzten zwei Kurs dran, weil so wie man auch gehört hat, wurden die halt alle so ein bisschen zusammenproduziert, aber natürlich mit Pausen, dass man genug Zeit hat. Im Vorfeld habe ich leider auch schon gehört, dass es der beste ReZero-Arc sein soll. Das heißt, man kann gar nicht überrascht werden, weil man denkt die ganze Zeit, okay, das soll gerade richtig gut werden. Was ich jetzt aber auch schon in den ersten 3-4 Episoden ganz gut nachvollziehen könnte, denn Subaru hat ein neues Design. Er hat einen Cloak, Lukas.
Ja, ich weiß. Ich habe mir schon gedacht, das werde ich heute garantiert hören. Ja.
Ja.
Ich bin nicht überrascht.
Aber
wie du scheinbar von dieser Staffel.
Ja, gefällt eigentlich so das Setting bis jetzt ganz gut. Wir waren zwar jetzt viel langweilig in der Wüste, aber zumindest die letzte Episode hat es wieder gut rausgeholt. Und ReZero ist halt auch einfach immer ganz interessant, was halt immer über die ganzen Staffeln, man sich hoffentlich noch erinnern konnte, aufgebaut wurde mit Rückbezügen etc. Actionmäßig. Es gab ja auch schon diese großartige Szene mit dem Streit wegen des Miasmas, die dann auch von der Regie und allem Möglichen richtig stark gemacht wurde. Also ist schon mal ein Highlight gewesen. Für mich, Shaula, finde ich auch super. Also gefällt mir richtig gut als neuer Charakter.
Bei ihr muss ich sagen, das Design aus dem Opening, da habe ich schon gedacht, boah, das ist ja mein neuer Lieblingscharakter. Und dann so von der Persönlichkeit denke ich mir eher so, warum muss sie so unterwürfig für Subaru sein? Das ist irgendwie, macht es irgendwie kaputt.
Ja, okay, also da kommen wir gleich, glaube ich, weiß nicht, ob wir da auch einen Spoiler hängen sollen, ist vielleicht eher ein Spoiler. Also da würde ich auf jeden Fall, glaube ich, einen machen, wenn wir so ein bisschen
Wir sind in der 4. Staffel, Julian, come on.
Ja.
Alles, was wir hier reden, ist ein Spoiler für Leute, die Serie noch nicht gesehen haben.
Ja, neuen Outfits sind ganz cool. Ich muss aber sagen, der Bodysuit von Emilia, ich weiß nicht so.
Ja, finde ich auch nicht so gut.
Gerade weil bei dem Bodysuit wird dann auch wieder der Bauchnabel so sehr gezeigt, was halt eigentlich nicht so viel Sinn ergibt, außer ich kenne genug Anime-Fanart online, weshalb das gemacht wird, ist halt schon eher so ein bisschen, um es sexier zu machen. Darum gefällt mir das eher so mäßig gut. Aber ja gut, ist jetzt so. Dass die Monster-Tamerin mitkommt, hat mir gut gefallen, weil sie, glaube ich, ein cooler Charakter gerade für die Konstellation sein könnte. Aber der Rest, also weiterhin gefällt mir einfach gut, wie halt, es hat ja was einfach von Metroidvania, weil es ja die Videospielmechanik hat mit diesem Save-Point-System, dass halt eingeführt wird, okay, wir gehen erstmal einen rechten Gang lang. Okay, jetzt werden wir erstmal eine Zeit lang nicht mehr da hinkommen. Das heißt, irgendwann, wenn wir neue Fähigkeiten, neues Wissen haben, dann kommen wir vielleicht dahingehend zurück. Dass es immer so am Anfang eingeführt wird, ist halt ganz cool. Also das gefällt mir immer gut bei ReZero. Ich habe ja auch schon gesagt, die 3. Staffel war, glaube ich, meine liebste Staffel. Und jetzt könnte auch die 4. Staffel auch noch mal besser werden. Und so ein bisschen die Sachen, die jetzt so schon gesagt wurden, gezeigt wurden, ist schon ganz cool. Also es gefällt mir ganz
gut. Man muss auch sagen, ReZero ist mittlerweile auch ein sehr bekannter Titel. Ich glaube, den hat jeder auf dem Schirm so. Aber wir hatten zwischendrin halt auch eine lange Zeit, wo gar nichts kam.
Ja.
Und deswegen ist es jetzt auch irgendwie ganz cool, es in ein bisschen schnellerer Schlagzeil zu haben, obwohl jetzt auch nicht direkt von der 3. Staffel in die 4. Staffel gegangen wurde. Ich glaube, da sind doch schon noch so ein paar Monate dazwischen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es wirkt auf jeden Fall nicht so krass wie bei der 3. Staffel. Oder ich glaube sogar die 2. Staffel. Weil 1. Staffel wäre 2016. Wann war 2. Staffel? 2020 oder so? Kann das sein?
Weiß ich gar nicht mehr.
Es war schon echt immer so komische Abstände. Gerade bei so einer Serie, wo halt wirklich viel Foreshadowing ist oder halt auch wieder Rückbezüge. Okay, da muss man halt wirklich noch mal eine Zusammenfassung von selbst lesen, wie auch immer. Das ist immer ein bisschen schwierig, leider. Das heißt, die coolsten Momente kann halt dann auch mal einem entgehen. Ist nun mal so. Gut, aber kurz ein Spoilerteil.
Ja, was möchtest du im Spoilerteil besprechen, Julian? Das ist dein Spoilerteil.
Hat mir richtig gut gefallen, dass wir jetzt wieder Echidna dazukommen. Irgendwie, weil anscheinend hat möglicherweise jetzt Echidna noch irgendwie ein Geist von ihr geklont, irgendwo rein in die Welt gebracht. Weil Echidna war schon in der zweiten Staffel so als Supporting-Cast-Figur, fand ich echt stark. Also, die hat mir richtig gut gefallen. Darum, dass sie nochmal irgendwie in der Form auftaucht, je nachdem, ob sie jetzt geformt werden kann oder nicht, also ob sie nochmal irgendwie Erinnerungen bekommt und ihre Schema-Persönlichkeit bekommt, weiß ich nicht. Aber zumindest, dass es eingeführt wurde als Element, gefällt mir schon richtig gut. Natürlich will ich nochmal die tolle Episode 3 erwähnen, mit einfach, als sie sich streiten, gegenseitig umbringen. Gerade diese Gore-Szene mit Anastasia, als sie so gehälftet wurde, noch an ihm dranhängt in POV-Shot mit so grau und, wie nennt sich so ein bisschen grisseliges Bild. Absolut großartig. Und dass natürlich auch Subaru vorher schon wieder ein bisschen gestorben ist, die Season. Aber auch wieder ganz nett.
Das hast du in Season 3 ein bisschen vermisst, oder?
Natürlich. Und dass er halt so, okay, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Mal gucken, jetzt müssen wir was anderes machen. Wieder gestorben. Okay, nochmal was anderes machen. Ja, und Shaula war natürlich schon, als man sie erstmal im Visual oder in OP oder sowas gesehen hat, sie hat schon ein bisschen Subaru, die Farbenkombi. Kann das vielleicht was heißen? Und da natürlich, wir wissen ja eh schon so ein bisschen, okay, wir haben ja schon eine Zeitreise, Anführungsstrichen Aspekt, dass er immer wieder zurückkommt. Multiversum vielleicht irgendwas, okay, Flügel, 400 Jahre zurück. Dann, das haben wir noch nicht so ganz im Anime, sondern nur im Spin-Off so erfahren, dass so einer auch aus seiner Welt kommt. Das heißt, wir haben einen anderen Japaner mal gehabt. Das heißt, da kann auch was sein.
Das ist ja gerade mit dem Rätsel nochmal sehr, sehr deutlich geworden. Hey, Moment, hier sind nochmal andere, ich nenne es jetzt einfach mal Anderswäldler, weil, welcher Titel war das? Wir hatten einen Titel, wo die Anderswäldler, mehrere Titel, wo Anderswäldler getötet werden mussten.
Du meinst den Juri-Titel oder meinst du den Dichtertitel?
Ich wollte gerade sagen, ich habe erst an den Juri-Titel gedacht, aber dann, Moment, das war doch auch im Dichtertitel. In beiden war es, glaube ich, die Anderswäldler. Ja.
Ja, genau. Nee, aber natürlich kommt dann so ein bisschen, okay, jetzt sagt sie, er riecht wie Flügel, er ist wie Flügel. Dann, okay, anscheinend Subaru hat ja das Fable für Sterne und Flügel anscheinend auch gehabt. Sie spricht auch so ein bisschen vielleicht wie Subaru, da halt zumindest auch so was wie Englisch mal mit reingebracht. Und dann sagt Subaru am Schluss, wenn er sich zwischen den zwei Sternen entscheiden muss, zwischen Betelgeuse und dem anderen, also wenn ich es wäre, würde ich den nehmen, der auch richtig war. Emilia sieht zufälligerweise auch ähnlich aus wie, wie heißt sie nochmal? Eifersüchtige Hexe. Ja, gut, Zatella.
Böse
Zatella.
Hexe. Zatella. Böse Hexe des Westens.
Genau. Und da denkt man sich schon so, okay, ist es jetzt so offensichtlich gemacht, dass da irgendwas reinspielt? Oder gibt es verschiedene Versionen? Weil das auch so ein bisschen das Ding, wo man sich so denken könnte, okay, ist die eine Person, die als Isekai-Person war, ist es vielleicht auch eine andere Version von Subaru oder sowas, weil der auch so ähnlich in die Richtung geht oder ihm auch sowas sagt, als ob er das erlebt hätte, weißt du? Das ist alles so, okay, mal schauen. Aber das gefällt mir schon mal richtig gut und ich denke mal nicht, dass es so krass offensichtlich vielleicht ist, dass das da nochmal ein Twist kommt, weil sonst fände ich es ein bisschen schade. Aber dadurch, dass wir jetzt das Setting haben und was die kleinen Spoiler, die im OP sind, im Opening, machen auf jeden Fall Bock, was da so kommen wird. Also, dass irgendwie Subaru vielleicht von irgendwas besessen wird, dass wir nochmal den Schwertheiligen sehen und irgendwas anderes, Weirdes, Dämonmäßiges oder sowas, da habe ich Bock drauf.
Ja, zumal der erste Schwertheilige ja auch wieder Thema geworden ist. Mal schauen. Wird auf jeden Fall eine spannende Staffel.
Ja, aber darum sage ich auch, Shaula ist halt so ein bisschen wie Shaula zu Subaru, wie Subaru zu Emilia, so leicht. Weil sie wahrscheinlich sich ja dann von ihm das abgeschaut hat, wenn Flügel irgendeine Version von Subaru ist.
Ja.
Also darum, das finde ich schon ganz in Ordnung. Aber ja, mal schauen. Mal schau dann. Darum also, ich freue mich drauf, 19 Episoden, die wahrscheinlich größtenteils am Stück laufen. Vielleicht mal zwischendrin irgendwie eine Pause, die sie dann auch nutzen, weil irgendwas in Japan wieder läuft oder so. War ja auch diese Woche, wo ich dann so, okay, 2 oder 3 Titel von meiner Season laufen gerade nicht diese Woche, wegen irgendwas, keine Ahnung. Ja, darum wollte ich erwähnt haben, für euch Titel ist eher so interpretiert worden als für euch, dass ihr hört, was wir darüber sagen und nicht als Empfehlung.
Ach so, meinst du?
Ja.
Ja gut, mein für euch Titel ist vielleicht doch schon eher eine Empfehlung von einer Sache, die vielleicht ein bisschen eher untergegangen ist. Und zwar Dorohedoro, die zweite Staffel mittlerweile. Und das ist schon lange her. Wir haben auf jeden Fall im Podcast über Dorohedoro auch schon gesprochen. Bin ich mir sehr, sehr sicher, aber ziemlich zu Anfangszeiten. Und für mich ist gerade so der Punkt, wo ich dann ich habe Dorohedoro gesehen und gedacht, ach so, stimmt. Das ist der ursprüngliche abgefuckte Gori Action-Adventure-Titel von MAPPA. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war vor Jujutsu Kaisen und Chainsaw Man. Aber qualitativ hält sich das auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen, vielleicht nochmal kurz, um Leute abzuholen. Es geht in Dorohedoro darum, dass es die Leute im Loch gibt und die Leute nicht im Loch. Die Leute nicht im Loch sind in der Regel Hexer oder Zauberer oder ich weiß nicht, wie das tatsächlich übersetzt wird. Und diese Zauberer zaubern mit Rauch, den sie in ihrem Körper produzieren. Die Nicht-Zauberer können keinen Rauch produzieren. Und es geht natürlich um Kaiman, der einen Echsenkopf hat. Beziehungsweise, Spoiler, nicht mehr. Ja genau, die Handlung, die sich daraus ergibt, ist sehr gory, ist sehr düster, aber auf der anderen Seite mit super saturierten Farben, alles ist irgendwie crazy und ausgeflippt. Von den Fähigkeiten von den Leuten mit Rauch bis zu den Kampftechniken der Kreuzaugen, die eben diese Zauberer und Hexer jagen. Dann kommen noch die Teufel mit ins Spiel, die Hexer sind, die nochmal zusätzliche Fähigkeiten verliehen bekommen haben. Entsprechend, ihr merkt, das ist eine sehr chaotische Geschichte mit sehr, sehr vielen Akteuren. Wir haben eine Gruppe von Hexern, wir haben Kaiman und wir haben die Kreuzaugen, wir haben die Teufel. Und da entspinnt sich eine immer weiter nach außen greifende Geschichte. Und das schon in der ersten Staffel. Jetzt sehen wir tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen der Höhepunkt, aber so der Mittelteil von der Handlung, wo wir ganz viele Enthüllungen bekommen, was eigentlich hinter verschiedenen Sachen steckt, wo wir bisher dachten, hä, was?
Naja, das ist immer noch mein Ding, so, okay, die Enthüllung kommt, hä, was?
Hä, mittlerweile doch nicht, also ich finde, die Enthüllungen machen mittlerweile ein bisschen Sinn. Ja, das ist mehr, als wir in der ersten Staffel hatten. Ein bisschen Sinn ist mehr, als wir in der ersten Staffel hatten. Genau, also erste Staffel generell super witzig, krass, heftig, auf verschiedene Arten.
Grotesk.
Ich meine, es geht ja am Anfang damit los, dass Kaiman und Nikaido Jagd auf Hexer machen und Kaiman ihn in den Kopf weist. So, damit der Mann, der in seinem Rachen lebt, sagen kann, der ist es nicht. Oder bei irgendjemandem dann auch mal, der ist es vielleicht. Keine Spoiler für die ersten Staffel. Nein, aber auf jeden Fall, das ist ein Titel, der ist sehr untergegangen. Wenn ihr auf so groteske Sachen steht oder nichts damit anfangen könnt, gebt dem auf jeden Fall mal einen Versuch. Weil wenn ihr nichts damit anfangen könnt, ist, glaube ich, Dorohedoro eine Sache, beziehungsweise wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, ist Dorohedoro, glaube ich, so eine Sache, die das ganz gut auf den Punkt bringt. Und ihr könnt dann auf jeden Fall für euch entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall Special Interest, das würde ich nicht jedem empfehlen. Es ist, wie gesagt, auch ein bisschen gory, ein bisschen sehr brutal auch. Aber wenn ihr euch da abgeholt fühlt, ist das schon was, wo man reinschauen kann. Es ist ein bisschen, es geht in die Richtung Dark Fantasy, aber in einem Urban Fantasy Setting, was ein bisschen drüber ist.
Ja, und muss man leider auch erwähnen, ist CGI 3D-Animation, das heißt...
Was heißt, muss man leider erwähnen?
Wenn man da sich dran stört, dann sollte man aber zumindest mal vielleicht den Manga versuchen, weil der sieht natürlich auch super aus.
Wobei man natürlich sagen muss, dass hier die 3D-Animation sehr, sehr gut ist und MAPPA tatsächlich, was 3D-Animation angeht, auch nicht kein unbeschriebenes Blatt ist. Ich finde zum Beispiel auch die 3D-Animationen, die wir dann in späteren Attack on Titan-Staffeln gesehen haben, finde ich nicht schlecht. Und wenn ihr mich dafür steinigen wollt, tut das. Aber ihr wisst, dass ich recht habe.
Also, weshalb jetzt die zweite Staffel ja auch so lange gedauert hatte, war ja, dass der Director, der jetzt dann Dorodoro Staffel 1 und jetzt auch Staffel 2 gemacht hat, war nämlich der, der dann die Attack on Titan Seasons oder teilweise dran mitgearbeitet hat. Also, dass da eher regiemäßig dort eingebunden war. Und jetzt, wo Attack on Titan jetzt vorbei ist, endlich sich Dorodoro weiter widmen konnte.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, so, es ist ja auch bei Videospielen öfters das Phänomen, wenn man sich dann so anschaut, okay, so ein Remake, so war das doch genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Also ich habe jetzt keine großartigen Besserungen. Also ich hätte es so gesagt, ist fast genauso von der Qualität wie das Original. Mhm. Ich glaube aber, da könnt ihr auch einfach mit so reinspielen, okay, ist schon ein bisschen besser. Aber man hat jetzt natürlich auch schon viele CGI-Anime gesehen in den letzten 6, 7 Jahren, die dann nochmal eine Schippe draufgelegt haben. Aber zumindest ja, von den Hintergründen kann ich sagen, die sind immer noch, also wirklich, absolut großartig.
Ja.
Also die Welt, als auch da die Hintergründe, sind halt absolut geil. Und so ist natürlich auch, also es gibt natürlich auch 2D-Szenen, wie so oft, was halt dann, wenn es billiger ist, dann wird es halt 2D kurz animiert und so weiter. Das heißt, es ist immer auch dabei. Und so die Kämpfe und was weiß ich alles, was drin vorkam, wurde auch schon ganz gut genutzt, die 3D-Modelle. Also haben wir es jetzt auch
gezeigt. Ich muss auch sagen, ja, die Musik ist auch crazy gut. Darf man auch nicht unterschätzen, wie viel das ausmacht.
Ja, aber der Plot ist richtig gut.
Ja, der Plot ist richtig gut und wie gesagt, 3D-Animation, lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist neben Studio Orange vielleicht das Beste, was wir an 3D-Animation aktuell so haben. Genau. Ich finde es fair, das so zu sagen.
Ich werde dazu nichts sagen.
Ja, lass mich alleine ins Messer laufen. Okay, gut. Damit sind wir aber, glaube ich, auch durch für heute.
Also willst du nichts spoilerteilmäßig dazu sagen, Fanboy, was kurz kam, willst du nichts dazu äußern, was deine Theorien sind?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Ich möchte nämlich wirklich, dass möglichst viele Leute das für sich selbst erfahren. Glaub mir, ich werde es noch mal. Also, es müsste einiges schiefgehen in der Serie, dass ich es nicht in unserer Staffel-Zusammenfassung am Ende vom, in unserer Season-Zusammenfassung am Ende vom, von der Season nicht nochmal mitbringe. Weil ich glaube, da wird es auf jeden Fall einiges zu erzählen geben.
Okay, aber dann schreibt ihr zumindest als Notiz die Tubenbeschwörung auf. Kleiner Vorgeschmack für die Lot.
Wo wir bei grotesk waren, ja.
Oh Gott. Ja, damit haben wir unsere Titel, aber natürlich, die Frühlingsseason hat noch ganz viele andere Titel, wo wir vielleicht ein paar einfach so ein bisschen kurz was dazu sagen wollen, oder?
Ja, genau. Also, wenn du hast ja eine lange Liste geschrieben, die kannst du gerne kurz abarbeiten. Ich habe dazu nur zu ein paar Dinge was zu sagen und auch nicht so super viel, aber fang schon mal an.
Ja, ich weiß nicht, die Liste hätte ich vielleicht nicht so abgesagt, aber zumindest, also, man merkt, dass diese Season richtig viel Romance hat, weil einfach der Battle Shonen größtenteils auch aus Romance besteht, mit zum Beispiel Marriage Toxin. Also, ist auf jeden Fall ein ganz netter Titel, also, worum es ungefähr geht, finde ich auch ganz nett einfach, dass er halt versucht, irgendwie als Assassine eine Frau zu finden und dann halt die eine Person als Berater zu sich zieht, ist auf jeden Fall ganz nett, sieht auch ganz gut aus.
Ich finde, Marriage Toxin hat so wenig Glück bei Frauen, dass die eine, die er dann irgendwie dazu bringt, ihm zu helfen, keine Frau ist.
Genau. Demons of the Shadow Realm hatte ich den Manga auch schon ein bisschen angefangen, schon fast alles vergessen gehabt. Ist auf jeden Fall auch ganz nett, weil es natürlich von der Mangaka ist von Fullmetal Alchemist.
Das heißt, das Schlimme ist,
ja?
Ich muss ganz nett unterschreiben. Ich hätte ein bisschen mehr erhofft, aber passt.
Man merkt schon auf jeden Fall aber, dass sie es drauf hat, gerade mit irgendwie 4. Episode, 5. Episode, wo man merkt, okay, Yuru hat an sich schon ein bisschen was drauf, das heißt, er muss nicht großartig was lernen und dass er auch dann gleich seiner Schwester auch wieder begegnen will, dass die da auch wieder zusammenkommen, dass die jetzt nicht ewig lang getrennt sind und so weiter, finde ich schon einfach besser geschrieben als so manche andere, die halt richtig formelhaft vorgehen. Also da merkt man
ja,
schon
so. Ja, das stimmt, aber es ist für mich immer noch nicht über dieses ganze Net hinaus. Ich habe noch große Erwartungen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die erfüllt werden.
Ja, für mich Bookworm Staffel 4, Wit Animation.
Der größte Glow-Up diese Season.
Ja, ich habe mir noch einen größeren Glow-Up erhofft, aber wenn man sich auch nochmal vergleichen, die alten anschaut, okay, ist es auf jeden Fall besser.
Das Schlimme ist, weil die alten nicht so gut aussahen, habe ich das auf Second Screen verschoben, damit auf Deutsch geschaut und jetzt sind die japanischen Stimmen so ungewohnt und ich habe das Gefühl, ich muss eigentlich auf die deutsche Synchro warten, aber die lassen sich ihre Zeit damit.
Mhm. Agents of the Four Seasons, Dance of Spring ist ganz cool. Das ist ein Wit-Anime, aber von der Autorin, ich glaube, es ist Autorin von Violet Evergarden.
Mhm.
Und da kann man sich ja schon denken, es kommt viel Melodrama, aber auch
zum Beispiel,
Action, ja, wo ich überrascht war.
Da habe ich zum Beispiel noch gar nicht reingeschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob das was für mich ist. Mal schauen.
Also schon Melodrama. Gerade die letzte Episode war halt viel weinen und schlimme Dinge passieren. Ich würde gerne wissen, was passiert ist, weil also
diese,
ist so ein bisschen
diese Kombination aus Essen macht es mir gerade nicht schmackhaft, Julian.
Ja, aber ich war halt überrascht, dass es irgendwie so Action gab. Sowas, okay. Sieht auf jeden Fall gut aus. Thematik finde ich ganz cool, aber ist schon auf jeden Fall. Also man merkt, dass es von der gleichen Autorin ist. Ich hätte es jetzt auch nicht einschätzen können, ob das war. Also wenn es jetzt darum ginge, wenn du mich gefragt hättest, soll ich es anschauen? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich bin mir einfach unsicher, das kann ich null einschätzen.
Ich glaube nein. Ich glaube tatsächlich nicht.
Ja, es gab halt einige Fortsetzungen, die ganz nett sind. Classroom of the Elite, Slime, wo ich glaube ich auch die neue Staffel ganz gut finde. Die Antagonisten und so weiter gefällt mir ganz gut.
Slime muss ich sagen, ich fand das Idee ein bisschen lustig.
Ja.
Weil der Sand erstmal nicht so aussah wie Sand. Aber ja, ich muss sagen, wenn du dann den ED komplett schaust, das ist schon Aura-Farming von den neuen Antagonisten.
Oh ja, also das ED ist richtig geil und also gerade wenn es dann zum Highlight des Songs geht, gefällt mir richtig gut.
Ja.
An Romance-Titeln, zum Beispiel für dich hätte ich sogar einen empfohlen gehabt, falls du den noch angeschaut hättest oder gesagt hättest, okay, ich gucke mir einen Romance-Titel diese Season an, wäre halt The Klutzy Class Monitor and the Girl with the Short Skirt, weil das ja vom gleichen Mangaka ist wie hier der Magic-Manga. Und er ist halt eigentlich ganz lustig, was da so für weirde Charaktere und was es sich alles passieren.
Ja, da habe ich tatsächlich kurz überlegt, aber das ist Highschool-Romance ist.
Das ist eher Comedy. Also es ist viel mehr auf der Comedy-Seite.
Ja, und das macht es eigentlich noch schlimmer. Ernst gemeintere finde ich in der Regel sogar noch sehenswerter als Comedy, weil ich habe das Gefühl, die Witze sind alle auserzählt. Aber ich warte auf jeden Fall noch auf deine endgültige Empfehlung.
Okay.
Aber was ich mir angeschaut habe, ist Ramparts of Ice tatsächlich. Ja. Ein paar Folgen. Da habe ich so ein bisschen Bock drauf, weil das sich wieder anfühlt wie so ein Prestige-Netflix-Anime-Romance-Ding, wo eine Person, die sich eher abgekapselt hat, wieder lernen muss zu fühlen mit ganz vielen Leuten vom anderen Geschlecht. Wie hieß es denn? Vor ein paar Seasons. Das hat mir auf jeden Fall so die Vibes gegeben. Mit den beiden Schulen, die nebeneinander sind.
das ist auch schwierig. Der Titel, den ich immer vergesse, wo ich dann auch immer nur so drei englische Worte.
Das Schlimme ist, das hat ja auch irgendwie drei
Flower
Titel.
Flower Blooms of Dignity, irgendwie sowas. Ich kann es mir nicht merken.
Genau, das ist es. Aber es hat noch zwei andere Titel, die dann mit den Namen von den Leuten sind und die dann auch ein Wortspiel auf Japanisch ergeben. Rinto, ihr Name? Okay, das wird, glaube ich, zu weit. Also Ramparts of Ice gibt mir ein bisschen die Vibes. Und da habe ich schon ein bisschen Bock drauf.
Ja,
genau.
Und da hätte ich auch empfohlen, weil ich sagen will, das ist natürlich ein bisschen in die Drama-Richtung. Aber ich habe ja letzte Season, wo ich auch den Manga komplett gelesen hatte, was eine Rom-Com war, wo ich jetzt aber auch die Stärken merke, mit You and I are Polar Opposites. Also das war der erste, You and I are Polar Opposites war der zweite.
Das ist auch was mich generell noch interessiert hätte. Ja.
Und da merkt man schon, obwohl das andere eine Rom-Com war auch sehr viel intro-perspektivisch, gerade bei dem einen Couple, wo es auch so einer geht, der halt wenig Selbstvertrauen hat und so weiter. Und hier halt mit Personen, wo dann zum Beispiel eine vielleicht was in der Mittelstufe gemobbt wurde oder so. Und speziell jetzt auch gerade die neueste Episode, wo dann viel war, okay, Kommunikation zwischen den beiden, Missverständnisse, die aber dann auch gut geklärt werden und auch aus den Charakteren herauskommen so ein bisschen, finde ich auch stark. Also da habe ich mich auch drauf gefreut, weil ich den Titel noch nicht gesehen hatte. weil ich habe Apollo Opposites gelesen, dann hieß es halt, es gibt den Titel und irgendwann, bevor ich den anfangen konnte, wurde halt auch schon die Anime-Adaption angekündigt. Und so sieht die ja eigentlich auch ganz gut aus. Also ist jetzt auch ganz süß und so weiter. Das heißt, also den hätte ich auch empfohlen. Für mich hatte ich überlegt, soll ich den als für mich Titel nehmen, aber dann dachte ich so, da kann ich, glaube ich, aber auch nicht so viel dazu sagen eigentlich. Ist, glaube ich, auch schon mit dem Titel so viel dazu gesagt.
Wenn du bedenkst, wie viel du zum Alkoholiker-Juri sagen konntest, hast du, glaube ich, eine richtige Wahl getroffen.
Ja, bei Girls Can't Be Kind to Otaku, mein Garu-Titel der Season. Ich habe auch den Manga gelesen.
Das war was, wo ich gedacht habe, das schaut sich Julian bestimmt an und es ist so gar nichts für mich.
Ja, also es ist auch typisch einfach nur Romance, süß halt die drei. Also es ist auch so ein bisschen der Insight, dass eigentlich die Leute wollen, dass es ein Throuple wird. Das heißt, alle drei zusammen, weil eigentlich so ein Love Triangle wäre scheiße, was auch so eher in die Richtung geht. Das heißt, dass die jetzt auch nicht so alle rivalenmäßig zueinander sind, sondern alle irgendwie die ganze Zeit immer zusammen. Und für mich aber zumindest, das muss ich sagen, Ichija ist schon die bessere. Das ist mein Gyaru. Und ich kann zumindest die Anekdote erzählen. Also es ist halt wirklich so hundertprozentig mein Titel. In der ersten Episode, so Minute 8 oder sowas.
Lass uns aber mal nicht zu tief reingehen.
Ja, ich will nur kurz sagen, einfach kurz die Anekdote. Und zwar gibt es halt die Szene, wo er halt so ein bisschen abnerdet und dann so sagt, ah, verdammt, das finden sie bestimmt scheiße. Also erste Episode, da kannst du nicht so einschätzen, wie sie ist. Und dann hörst du so aus dem Off, so auch so ein bisschen leiser von ihr, red ruhig, bisschen leiser, so hauchend. Und dann gibt's einen POV-Shot, wie sie halt so ein bisschen schwärmend auf der Hand stützend ihn anschaut. In dem Moment, ich musste einfach pausieren, hab die Jujutsu Kaisen Higuruma Meme-Pose machen müssen und ich musste es wirklich erst mal verarbeiten und hab mich draußen im Garten auf die Bank gesetzt und einfach eine halbe Stunde oder sowas in den Himmel geschaut und über mein Leben nachgedacht.
Julian.
Das also war halt keine existenzielle Krise. Das hat mich halt richtig so in die Selbstbesinnung, in die existenzielle Reflexion, würde ich es nennen, gebracht.
Also wenn du Hilfe brauchst, Julian.
Einmal darüber nachgedacht, okay, was ist Glück, Glückseligkeit in meinem Leben für mich? Dafür reichen 2D-Anime-Girls für mich aus, Lukas. Das ist meine Power-Fantasy. Ja. Aber so, ja, ich glaube, zum meisten anderen will ich nichts sagen. Und ich will, glaube ich, die Leute so ein bisschen jetzt aus der Season entlassen. Nochmal auf den besten Anime dieser Season, Witch-Hat Atelier, zurückgehend. Ich habe einen Online-Kommentar dazu gelesen, Lukas. Und dieses Wort, das muss ich unbedingt einfach in diesen Podcast mit reinbringen. Ich weiß nicht, ob wir den später in unser Wortschatz nutzen wollen. Aber als ich es gelesen hatte, ich musste so hart lachen.
Das macht es nicht so spannend.
Und zwar ein Kommentar, es ging darum, wo versucht wurde, so in New York Times Anime zu empfehlen. Und dann natürlich, die meisten Leute haben vielleicht Ghibli-Filme nur gesehen oder gelesen. Und dann ging es darum, okay, das hört sich so an, als ob man halt für alte Leute das beschreibt und so weiter. Und dann hat ein Kommentar geschrieben, wie willst du es denn sonst für junge Leute beschreiben? Und da hat er halt so jugendsprachemäßig das Ganze gemacht. Und da ist das Wort für Witch-Hat Atelier gekommen. Ghibli-Maxing. Und ich finde dieses Wort so geil. Ghibli-Maxing ist halt einfach, gerade weil Studio Ghibli ja so alteingesessen ist und das dann Witch-Hat Atelier mit dem Brush-Buddy und so weiter Ghibli-Maxt. Ich musste so hart lachen an dem Tag. Und das zeigt, dass Witch-Hat Atelier einer der einflussreichsten Anime aller Zeiten sein wird. Und damit gehe ich raus.
Okay, Julian hat ein neues Wort gelernt. Ich weiß nicht, ob es mir eh über die Lippen kommt, aber werden wir sehen. Damit sind wir, glaube ich, fertig für heute. Wir werden auf jeden Fall die Season am Ende wieder zusammenfassen. Aber ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck, dass man sich diesmal doch so einige Titel raussuchen kann. Und ich glaube, ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ich war der Lukas oder der Tetz. Und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukeol, L-U-K-E-O-H-L, auf MyAnimeList, Twitter und BlueSky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonambiori Nonstop, Bakano, Aria The Animation, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi Revue Starlight Movie und Today's Menu for the Emea Family.